Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schaubefehls. Wir sind zurück aus unserer kleinen Zwangspause und es ist tatsächlich die erste Folge, ja, seit der großen Pandemie. Wir sind wieder da und bei mir ist natürlich der herzallerliebste Matze.
Endlich Internet.
Mit Internet, ja. Du hast wieder die goldene Leitung.
Besser als den goldenen Schuss.
Wow. Und damit willkommen beim Schaubefehl.
Ja,
für alle, die es mitbekommen haben, dein Internet war tot und dir wollte niemand helfen, das zu fixen.
Ja, was heißt wollte? Ich glaube, die sind relativ piss dafür, dass sie jetzt einen Monat lang wahrscheinlich uns zurückzahlen müssen. Aber es ist halt, also in der aktuellen
Da musst du mir auf Laufenden halten, ob das funktioniert. Weil wir hatten ja wirklich auch fast jahrelang Probleme. Und wir haben einmal in der ganzen Zeit mit unseren Internetproblemen, haben wir 10 Euro geschrieben bekommen. Das war alles. Die haben uns nie was erstattet bei unseren Einzelnen. Da bin ich echt mal gespannt, ob du was zurück oder ihr was zurückbekommt.
Ja, wir haben am Anfang, wurde uns ja fälschlicherweise gesagt, dass der Router kaputt sei. Und uns wurde neuer angedreht. Das haben wir schon wieder zurückerstattet bekommen.
Ach, den musst du sogar bezahlen erstmal.
Ja, natürlich. Ich bitte dich.
Wow.
Sie haben das sofort abgebucht. Obwohl wir den direkt, als er ankam, direkt wieder retour geschickt haben. Und wir auch, du musst dafür so eine Retournummer bei denen anfordern. Und das haben wir sogar sofort gemacht. Und anstatt dann zu sagen, okay, der kommt wieder. Nee, wir buchen jetzt erstmal das Geld ab und gucken mal, ob er denn wieder da ist.
Das sind echt sowas von Halsabschneider manchmal, wirklich.
Das ist super krass. Aber jetzt, naja. Es ist jetzt gelöst. Heute war eine Technikerin da und meinte, eigentlich sollte alles gehen und danach ging auch alles. Und ja, man weiß bis heute nicht, woran es lag.
Ja, ist so toll. Manchmal ist es dann plötzlich Hexerei und ach, komisch, es geht wieder.
Ja. Alles ein bisschen merkwürdig, aber immerhin kann man jetzt wieder streamen. Ich kann für die Arbeit wieder Codes für Review-Muster im Gaming-Bereich einlösen, was auch das ist so eine Sache, die unterschätzt man einfach, dadurch, dass man gerade keine Pressemuster oder sowas bekommt, geht halt alles über Codes, was ja eigentlich auch kein Problem sein sollte. Nur, wir sind halt zu zweit in dem Bereich, den wir beackern, und bei meinem Kollegen stapeln sich jetzt gerade die Dinger, weil ich nichts anderes machen konnte.
Ja, okay, klar, weil du nichts laden konntest.
Nee, eben. Ja. Das ist halt super scheiße. Mhm. Dafür haben wir jetzt angefangen, Game of Thrones zu gucken, weil meine Freundin hatte bis Staffel 8 gibt es, ne? Ich weiß gar nicht, ob sie 6 oder 7 geguckt hat. Auf jeden Fall hatte sie bis dahin halt alles, wollte aber vor dem Ende alles von Anfang an gucken. Und ich hatte ja bis dato nur die erste Staffel irgendwann mal gesehen. Und dann war so, ja, okay, komm, dann kaufen wir jetzt die Scheiße einfach. Und sie ist gerade.
Witzig, ich hab gestern einen Thread auf Twitter gesehen, wo jemand schrieb so, es ist schon erstaunlich, dass niemand die Pandemie genutzt hat, um Game of Thrones zu rewatchen. Aber es macht ja auch keiner, weil Staffel 8 will einfach keiner sehen und das Ende ist so schrecklich. Ihr wart die Ausnahme.
Ja, das habe ich auch kommentiert, so von wegen, ja, dafür gucke ich es jetzt zum ersten Mal. Ja, es ist halt super witzig, sowas zu sehen. Und auch wenn ich es nie gesehen habe, ich kenne alles. Ich weiß alles durch meinen Job. Und wir haben beim Nerdpool ja auch mal einen Podcast dazu aufgenommen, den ich mir mehrmals angehört habe, weil der ist relativ unterhaltsam. Und dementsprechend kenne ich die ganze Geschichte eigentlich schon. Mhm. Aber es ist trotzdem.
Du willst sie nur mal selber erleben.
Genau, jetzt. Es ist trotzdem witzig, das sich alles mal anzugucken. Und
es ist auch eine tolle Serie. Ja. Ich habe die immer gern geguckt. Wie gesagt, das ist leider, ich habe ja auch kommentiert auf Twitter da. Es ist wie bei Lost. Du hast halt eine tolle Serie und dann leider wurde halt das Ende verkackt. So, und das ist halt so natürlich so schade. Und gerade wenn du weißt, jetzt im Rewatch, wenn man es zum ersten Mal guckt, finde ich trotzdem, es lohnt sich, weil es gibt so viele tolle Folgen, ja, und es ist an sich eine tolle Serie. Aber wenn du es halt schon alles kennst und du arbeitest dann quasi wieder dann dadurch mit dem Wissen, dass dann Ende kommt, was dir halt absolut nicht schmeckt halt, was halt einfach schlecht ist, dann ist es halt natürlich direkt so ein Dämpfer, wenn du so ein Rewatch anfängst bei so einer Serie. Aber klar, sollte man auf jeden Fall einmal gesehen haben. Ist eine grandiose Serie trotzdem.
Die Frage ist halt, ob mir das Ende ähnlich beschissen schmecken wird. Mal sehen.
Klar, natürlich, ist natürlich Geschmackssache, aber das Problem ist einfach, dass sie objektiv halt einfach schlecht und falsch ist, dass sie keinen Sinn macht auf die
objektiv
ganze...
Objektiv falsch.
Es ist halt objektiv, macht sie keinen Sinn.
Ja.
Rückblickend auf die Serie eben, auf Handlungsweisen von Charakteren und so weiter. Das heißt, es ist einfach schlecht geschrieben, das ist einfach leider ein Fakt.
Könnte
so.
Es vielleicht daran liegen, dass nicht der Autor der Bücher daran gesessen hat, sondern zwei Nasen, die irgendwann auch gesagt haben, Game of Thrones, wir wollten aber eine andere Serie machen. Wir versuchen, so viel Fantasy rauszustreichen wie möglich.
Ja, und vor allem zwei Nasen, die während sie die achte Staffel drehen sollten, schon einen Vertrag oder beziehungsweise schon ein Angebot für Star Wars von Disney auf dem Tisch liegen hatten, die jetzt bloß schnell fertig werden wollten, damit sie Star Wars drehen können.
Ja, aber das wurde ja gecancelt.
Genau, das aber auch gecancelt wurde.
Weil sie parallel, ich glaube, mit Netflix einen Vertrag unterschrieben haben.
Genau.
Das sind zwei Experten, ey.
Das sind richtige Trottel, ja. Ja, ja. Aber wie gesagt, sollte man wirklich auch einmal sehen, ist eine ganz tolle Serie. Und dann am Ende musst du selber für dich verarbeiten. Aber bis dahin ist wirklich, gibt auch Höhen und Tiefen bei jeder Serie, die so lange vor allem läuft. Aber das lohnt sich schon, das auf jeden Fall.
Ich hatte damals nach der zweiten Staffel abgebrochen, weil ich die Folgen gefühlt immer zu lang fand.
Die sind auch sehr lang, ja.
Inzwischen, ich weiß nicht, ob das irgendwie mit der Situation, mit dem Internet zusammenhängt, finde ich super, super unterhaltsam und kurzweilig irgendwie.
Ich bin eh nicht so der Freund von diesen fast Stunden-Folgen, so, aber bei Game of Thrones hast du halt einfach so viel Material, die brauchst du die Zeit. Wären das immer so 30-Minuten-Folgen, das wäre zu kurz einfach. Aber ja, also ich kann das verstehen, wenn man, ich bin selber jemand eben, der sich immer schwer tut, Serien anzufangen, wo die Folgen so lang dauern. Da muss es mich schon echt krass catchen. Ich mag echt eher so Serien, die man so wegsnacken kann, so 20, 30 Minuten Folgen, das geht echt besser rein. Aber ja, bei GOT brauchst du einfach die Länge auch, weil es so viel zu erzählen gibt natürlich. Und ja, also erstmal, wenn du erstmal einmal gehuckt bist, dann bleibst du eh dran, weil es dann wirklich auch so spannend ist und du willst so unbedingt wissen, wie die Charaktere wie es mit denen weitergeht und die Geschichte und überhaupt. Also das ist so eine Serie, wenn du einmal im Sog bist, dann bist du dann auch drin dann.
Und die Intrigen und Ränke schmieden. Ach, es ist schon eine gute Serie.
Und die Boobs und der Gore, ja.
Wobei ich die Boobs eher uninteressant finde. Der Gore ist ganz schön cool. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln. Hier Staffel 2, Episode 9 ist Blackwater, der Kampf um King's Landing.
Ja, ja.
Neil Marshall hat Regie geführt. Also der hier The Descent gemacht hat. Und ja. Man merkt es.
Das sind, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Das sind so einige Folgen, da wo man denkt so, hui.
Ja. Eine der wenigen Szenen, die ich halt jetzt schon kenne, ist halt Mountain and the Viper. Das ist halt auch gut.
Ja, die ist auch saftig.
Weißt du, was auch saftig ist?
Jetzt kommt's.
Wein machen.
Wow, die beste Überleitung direkt zum Start wieder hier.
Ja, natürlich. Ich hatte kurz überlegt, ob ich irgendwie sowas sage wie, ich freue mich so sehr, dass ich in einem Kessel voller Trauben tanzen möchte.
Das ist auch eine schöne Überleitung.
Oder? Denn der Film, den du mir vor über einem Monat hast aufgegeben zum...
Ja, ich glaube, die Hörer auch gerade so, was war denn das nochmal?
Ja, es tut mir auch wirklich leid, aber es ist halt genau auch in diesem Moment passiert.
Höhere Gewalt natürlich.
Wenn es irgendwann anders passiert wäre, wäre es für die Podcast-Aufnahme halt komplett Wumpe. Aber jetzt, wo halt gesagt wird, haha, bitte nicht treffen, musste das natürlich passieren. Naja.
Ja, Timing ist alles.
Du hast mir aufgegeben beim letzten Mal, der gezähmte Widerspenstige. Il Bisbetico Domato aus Italien, ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aus dem Jahre 1980. Ein Film mit Adriano Celentano, mein Italienisch. Und
ich glaube ja, das glaube ich, also das war klar richtiger als der Filmtitel, aber wir sind kein Italiener, wir entschuldigen uns für jegliche falsche Aussprache von Originaltiteln.
Ich hatte in der Schule Latein, habe ich sogar mein großes Latinum? Fuck, ich glaube ja.
Wenn du das schon nicht mehr weißt, das sagt schon alles.
Ja, ich habe mich immer mit einer 4- durchgemogelt, Scheißsprache. auf jeden Fall mit Celentano und Ornella Muti. Und ich hatte das ja bei der letzten Folge schon mal angesprochen. Etwas, was du überhaupt nicht wusstest anscheinend. Der Film basiert halt, zumindest von der Story, auf Shakespeares Der widerspenstigen Zähmung.
Ja, genau. Da war ich ja direkt wieder von deiner imposanten Shakespeare-Knowledge übermannt. Nein, ich wusste tatsächlich nicht, weil du weißt ja, wie ich mich auf dem Gebiet nicht auskenne. Ja.
Ich habe da auch noch mal irgendwann so drüber nachgedacht. Dafür, dass ich Germanistik studiert habe und Deutsch-LK hatte, habe ich sehr, 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 sehr wenig Theaterstücke gelesen. Also so Schiller, ich habe noch nichts von Goethe gelesen in meinem Leben.
Ich auch nicht. Alle so, oh, surprise.
Seine Faust in Schillers Hintern. Ja. Auf jeden Fall, in Der gezähmte Widerspenstige wird die gesamte Geschichte um jemanden, der nicht unter die Haube möchte, auf Gender geswappt, könnte man so sagen. Denn es geht um den wohlhabenden Winzer Elia, der von seinen Mitmenschen beschrieben wird als schlimmste Person unter der Sonne Italiens. Und eines Tages steht vor seiner Tür eine fesche Dame, nämlich Lisa, gespielt von Ornella Muti, die eine Panne mit ihrem Auto hat und nach Unterschlupf bittet. Und nach einigem, wie kann man das nennen, versuchen, sie im Regen stehen zu lassen, wortwörtlich, schläft sie, bekommt sie Unterschlupf und versucht, ihn zu verführen. Das ist so der grobe Handlungsstrang.
Der ganz grobe, ja.
Ja. Was ich dich mal fragen wollte, wann hast du diesen Film gesehen? Denn ich habe so eine Vermutung.
Vermutung über was? Auf was?
Wer, ich habe das Gefühl, das ist so ein Film, der ist aus den 80ern, der in den 90ern so sonntags vormittags auf Kabel 1 oder ähnliches lief.
Ach so, das kann vielleicht sogar sein, weiß ich nicht. Ich habe den gesehen so vor das erste Mal vor so 9 Jahren.
Okay.
Also ich habe den nicht, also jetzt nicht in den 90ern gesehen. Ich habe den hat mir meine Freundin empfohlen, so ja vor knapp vielleicht 9, 10 Jahren so. 2011, 2012 rum irgendwann habe ich den mal gesehen. Mhm. Also zum ersten Mal gesehen.
Okay. Aber verstehst du, was ich meine?
Ich weiß komplett, was du meinst. Das ist so ein, ich stehe auf, mach morgens einen Fernseher an und da läuft halt einfach so
irgendwas.
Das kann niemals jemandem wehtun, das irgendwie, keine Ahnung, sonntäglicher Familienfilm oder mehr oder weniger, beziehungsweise so, ja. Ich weiß, was du meinst. Der hat so ein Feeling. Der hat so ein Feeling von, wir müssen Sendeplatz füllen, das geht immer rein da.
Ja, genau. Der Film beginnt damit, dass ein Reporter in diesen Ort kommt, in dem Elia wohnt und in einem Clubhaus die Leute fragt, was man denn da von ihm hält, weil er einen Zeitungsartikel schreiben möchte. Und die sagen halt, oh mein Gott, das ist der schlimmste Mensch der Welt und warum will man über den denn was schreiben und alles. Und in der nächsten Szene sieht man ihn halt, wie er Tennis spielt, komplett energetisch und die Kameras sind draußen und man sieht das, dass er einfach nur gegen die Wand ballert. Und da hatte ich halt schon so ein bisschen Angst, denn der Gag wird halt antelefoniert aus 5 Metern Entfernung. Und ich habe häufig mein Problem mit Humor aus dieser Zeit. Ich weiß nicht, ob der mich dann einfach letzten Endes nicht trifft. Zum Beispiel, ich liebe Hotshots. Und ich habe mir jetzt zum zweiten Mal Airplane angesehen. Also Reisenden im verrückten Flugzeug. Und so witzig ich den auch finde, oder die Sprüche da drin, so ganz fühle ich den irgendwie nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt.
Also auch so Nackte Kanone und so?
Nackte Kanone ist Ewigkeiten her, dass ich die drei Filme gesehen habe. Und ich würde die halt sehr, sehr gerne noch mal sehen, weil ich noch weiß, dass ich die ziemlich witzig finde.
Es ist ja aus derselben Humorschmiede entstanden. Es war also dieselbe Zeit damals mit Airplane und Co. Deswegen war die Frage, ob das vielleicht generell diese Art von Humor ist, die dich da nicht ganz so catcht irgendwie.
Ja, eigentlich ja schon.
Okay.
Deswegen war ich bei Airplane auch so verwundert. Naja. Zurück zu Elia. Meine Befürchtungen haben sich nicht ganz bewahrheitet. Es ist eine super locker, luftige Komödie. Und geprägt wird der Film durch die Synchronisation. Es gibt zwei Synchrofassungen. Ich habe den Film bei Prime gesehen. Und da läuft die erste Vertonung mit Thomas Danneberg als in der Rolle des Elia von Adriano Celentano. Es ist eigentlich ganz spannend, was man so nachlesen kann. Denn die Filme von ihm oder diese Findest du, der Begriff Lustspiel passt dazu?
Ich finde den Begriff so ein bisschen überholt.
Ist er überholt und eingestaubt.
Ich finde ihn auch in seiner Beschreibung irgendwie überholt. Also ich finde, das hat immer so ein bisschen was. Das hat so ein bisschen was Gladiatorenkämpfe-mäßig, so das Volk will belustigt werden, so ein bisschen. Ich weiß nicht. Also ich weiß schon, was er bedeuten soll. Das ist ja nichts anderes mehr als eine Komödie aufgespielte. Aber ja, wenn du ihn so aus der Zeit gegriffen natürlich dann damit betiteln willst, dann kann man das schon auf jeden Fall so stehen lassen, ja.
Auf jeden Fall, diese Art der Filme von Celentano wurden halt anscheinend häufig von Danneberg in dem, wie es so schön auf dem Wikipedia-Artikel auch steht, Schnodderdeutsch gemacht. Und das macht sehr, 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 sehr viel des Charmes des Films aus.
Ja, das stimmt, ja.
Denn die Dialoge sind teilweise so übersetzt, dass du mit vor allen Dingen aus der heutigen Sicht, du merkst, dass es nicht das, was im Original gesagt wurde, aber irgendwie passt es und ist ziemlich witzig.
Ja, so ein bisschen wie bei den Bud Spencer-Filmen auch.
Ja, ähnlich. Und dadurch kriegt der Film so einen sehr, sehr kruden, aber wie gesagt auch sehr charmanten Dreh. Es gibt so ein paar Sachen, die mich immer wieder aus der Bahn geworfen haben. Es gibt zwei Szenen, eine relativ weit am Anfang und halt die Abschlussszene oder fast die Abschlussszene. Es ist einmal dieses Tanzen im Wein, also in dieser, ja, in der Wanne, in der die Weintrauben zerstampft werden und das Basketballspiel. Gerade das erste ist eine Musikszene, die gefühlt unendlich lang geht, warum auch immer, wo er halt beweist, dass ein Mann schneller sein kann als eine Maschine, was vielleicht zu der damaligen Zeit auch geklappt hat, aber in der Geschwindigkeit, wie diese Szene gespielt wird, sieht man einfach, dass die Maschine schneller ist. Und es ist halt super merkwürdig und geht für mich auch viel zu lang und das hat mich super rausgerissen und ich interessiere mich nun mal für Basketball und NBA. Und dann kommt diese Abschlussszene und ich sitze da einfach nur. Auch die geht viel, viel, viel zu lang. Und du denkst dir nur so, so funktioniert der Sport aber irgendwie nicht. Ja, natürlich ist es alles komplett überdreht. Und es soll zeigen, was Elia für ein unfassbar geiler Kerl ist. Der nebenbei auch mit Tieren sprechen kann.
Er kann einfach alles.
Ja. Und es ist aber alles so, hä? Nee. Und auch eine andere Sache, dafür, dass er so schlimm und so ein unfassbarer Menschenfeind ist, finden erstaunlich viele Leute ihn cool.
Das ist halt natürlich der Dreh des Films, ne? Also der macht natürlich sein eigentlich schlimm, wie du sagst. Alle sagen über ihn, er ist der furchtbarste Mensch der Welt, aber sein unsympathisches Wesen wirkt ja auch auf den Zuschauer oder soll auf den Zuschauer gleichzeitig ja trotzdem, er ist so der Anti-Held, ne? So der Bad Guy, aber der trotzdem super charmant und eigentlich liebenswürdig ist und so. Also es ist ja schon extra so, das ist ja so verkauft. Aber ja, dafür, dass er diesen Charakter so aufgestempelt bekommt, finden ja am Ende dann doch irgendwie immer alle toll.
Ja, das ist gerade, also wenn man da so überlegt mit dieser ganzen Geschichte, wo sie abends zurückgehen und ein Auto kommt vorbei, hey Elias, soll ich dich mitnehmen? Wenn das so ein Mensch wäre, den würde ich einfach nicht mit Marsch angucken.
Ja.
Aber mein Gott, es ist ein Film immer noch, es muss nicht alles realistisch sein, es ist überhöht, darüber kann man ruhig mal hinwegsehen. Ansonsten ist es halt, sie versucht, ihn für sich zu gewinnen, weil sie ihn irgendwie hot findet, so wie alle anderen, was ich auch nicht so richtig nachvollziehen kann. Ich finde, in diesem Film ist das kein schöner Mensch. Aber alle finden ihn unfassbar geil. Ja, mein Gott. Was? Jetzt habe ich meinen Faden verloren. es gibt so ein paar Running Gags, die ich ganz gut finde. Das Holzhacken war halt ultra lustig. Mhm. Gerade wie er sich da bewegt und alles ist schon sehr, sehr klasse. Gerade aus heutiger Sicht finde ich die Art der Beziehung von Elia und Lisa, Lisa sehr, sehr merkwürdig. Weil ich hatte das bei Letterboxd geschrieben, es fühlt sich alles sehr toxisch an irgendwie. Er will sie nicht wirklich, sie will ihn zwischendurch auch nicht mehr, dann wieder doch, dann wieder nicht, dann wieder doch. Und er sagt die ganze Zeit, verpiss dich. Und anstatt, dass sie sich verpisst, führt das zu so einer Anti-Haltung, zu so einer Bockigkeit, mit der sie sagt, jetzt gewinne ich ihn doch für mich. Und irgendwie fühlt sich das alles nicht sonderlich gesund an.
Ja, war ich schon gespannt, wie du das auffasst. Ja, absolut. Also der Film aus heutiger Sicht ist ja auf jeden Fall nicht mehr political correct, wenn man so danach gehen würde. Also der Humor, das heißt auch die Sprüche von ihm gehen ja eigentlich gar nicht. So.
Nee.
Wenn das einfach mal, also wenn jetzt was aus heutiger Sicht drehen würde, ist jetzt schon wieder den nächsten Shitstorm wahrscheinlich. Ist natürlich sehr aus der Zeit gefallen, ne? Deswegen sage ich ja, das ist ja so anti-heldenmäßig. Das ist ja auch dieses Typ, weißt du, der Standardspruch, ja, Frauen suchen ja immer die Machos, weißt du? So nach dem Motto spielt der Film ja. Er ist ein Unsympath offensichtlich, beziehungsweise so typisch harte Schale, weicher Kern irgendwo doch, ja. Aber er ist offensichtlich ein Unsympath. Er beleidigt auch Frauen einfach und trotzdem finden sie ihn attraktiv, weil, oh, er ist ja der Bad Boy. Das meine ich halt.
Ja.
Und dieses Rollenbild ist halt da sehr 80s und noch dieses alte, das starke Mannsbild, das Holz hackt, mich eigentlich wie Scheiße behandelt, aber das macht ihn wieder attraktiv. Das ist halt leider so, in Anführungszeichen, das Problem des Films. Er überspielt es natürlich total und überhöht es, wie du schon gesagt hast. Aber klar, aus der heutigen Sicht ist es natürlich komplett aus der Zeit gefallen und würdest du so heute auf jeden Fall nicht mehr darstellen wollen. Beziehungsweise, ja, sage ich ja, würdest du heute noch mal so eine Figur schreiben, hättest wahrscheinlich direkt die Leute auf der mit den Fackeln auf dem Feld und ziehen dagegen.
Was ich auch gut finde.
Von daher, also klar, das kann man auf, das muss, sollte man auf jeden Fall auch so für sich auslegen, beziehungsweise das sollte man im Auge behalten, wenn man diesen Film halt jetzt aus heutiger Sicht guckt. Aber klar, man muss natürlich den Zeitgeist der Machart im Hinterkopf behalten.
Es ist einfach ein Produkt der späten 70er, frühen 80er. Es ist auch, das führt jetzt in eine sehr merkwürdige Ecke. Ich habe ein Problem mit dem Schmuck in diesem Film.
Mit dem Schmuck?
Ja, da führt eine.
Jetzt bin ich gespannt.
Das ist eine Sache. Ich hasse Ketten bei Männern.
Okay.
Ich finde, in 99% der Fälle finde ich das furchtbar. Das ist eine persönliche Sache. Und dann muss natürlich die Hauptfigur dieses Films einfach das fetteste Kreuz dieser Welt die gesamte Zeit auf seiner aufgeknöpften Brust tragen. Und was anderes. Das, was sie trägt an Schmuck und so weiter und so fort, das sind Sachen, die meine Großtante hatte. So oder so in der Art. Das hat mich voll aus der Bahn geworfen manchmal.
Okay, also dir ist der Schmuck zu alt und zu groß.
Es klingt halt super merkwürdig, aber es ist halt so, so ein persönliches Ding, wo ich immer so, weiß nicht.
Du, der Teufel steckt im Detail.
Also, ja.
Klar, wenn ich das gestört hat, dann ist es so, ja. Wäre mir jetzt gar nicht mehr aufgefallen, dass ich, also das Kreuz weiß ich klar, das ist ja sehr präsent, das trägt er ja immer. Ja. So, das ist natürlich dann, ja, was auch immer, glaube, also es geht ja nicht um den Film, aber genau, wollte ich gerade sagen, er dafür, dass er so ein Schlitzohr ist und gerne flucht, dürfte er es eigentlich gar nicht tragen.
Und der ist ja kein Pastor, aber der Priester trainiert eine Basketballmannschaft. Das war auch irgendwie merkwürdig.
Ja, also es gibt das Umfeld, aber es gibt ja keinen religiösen Unterton im Film.
Nee, natürlich nicht.
Das hat ja nichts mit der Story zu tun, also von daher ist es wirklich tatsächlich nur so ein Accessoire in dem Sinne. Und ja, und sie hat dann einfach einen schlechten Geschmack halt.
Oder einen der Zeit passenden.
Oder so, ja.
Ja. Ist ja auch, da gibt es ja auch die eine Szene, wo sie ihm so fragt, und wie gefalle ich dir? Ja, oh, und Klamotten. Und sie, ich weiß gar nicht, was das war, was hier irgendein Designer, das ist ein Kleid von dem und dem. Mhm. Ja, also, ich hatte meinen kruden Spaß mit diesem Film. Und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es in einer bestimmten Zeit halt schön in einer vormittags auf irgendeinem Kabelsender lief. Und ich möchte auch nicht sagen, dass dass man den heute nicht mehr gucken soll. Der ist lustig. Der hat großartige Szenen. Das ganze Ding mit dem Bett, was er dann durch seine Ländereien da zieht, ist halt super cool. Oder auch, wie er dann herausfindet, dass sie nur simuliert und alles. Aber so ein Geschmäckle bleibt halt bei jeder Szene irgendwie hängen.
Mhm.
Und das ist halt, man muss es einzuordnen wissen. Das klar, könnte ich jetzt noch abschließend dazu sagen. Also, ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich habe absolut nichts erwartet. Und habe hatte unterhaltsame 100 Minuten, die der Film ungefähr geht, die sich erstaunlich lang anfühlen. Das muss
man. Er ist nicht kurzweilig, ja, weil er auch so viel aufmacht dann doch über die Zeit.
Er hat also er sehr viele Einzelszenen dafür, dass
Plot Device ins nächste, ja, genau.
Er hat sehr viele Einzelszenen dafür, dass eigentlich nichts anderes passiert, außer dass die beiden sich anbitchen.
Ja, das stimmt, ja.
Aber mein Gott. Gibt's auf Prime, wenn man mal irgendwie sonntags bei einem verregneten Tag nichts Vormittag weiß, was man tun soll und man Internet hat, dann kann man sich das definitiv mal nebenbei anmachen.
Ja. Ja. Lass ich durchgehen.
Danke.
Wie ich sagte halt, man muss einfach so ein bisschen den Zeitgeist im Hinterkopf haben, hast du ja auch gesagt. Einfach ein bisschen verarbeiten, wie gesagt. Es ist ja auch nicht so, dass der wirklich, er ist ja nicht wirklich böse oder so. Er ist ja nicht auch, also nee. Er greift ja auch niemanden an. Aber er hat, wie du schon sagst,
es ist halt ein veraltetes Rollenbild. Auch
das ist ein veraltetes Rollenbild.
Auch das genau, letzte ja. Ding, dass er natürlich der geilste, wir sind explicit, oder?
Ja.
Dass er der geilste Ficker vom Herrn ist.
Ja, ist er halt, ne?
Ja, es ist halt gut.
Ja, wie komme ich jetzt vom geilsten Ficker vom Herrn zu Driving Miss Daisy?
Morgan Freeman, ne? Guter Typ.
Ja, stabiler Boy. lassen wir es dabei. Ja, kommen wir zu meinem Film. Die Hörer fragen sich, sind schon gespannt, was es war, aber alle haben es vergessen. Ja, also es war, dass wir gegeben, Driving Miss Daisy oder im Deutschen Miss Daisy und ihr Chauffeur von 1989. Ein Film, den ich selber, obviously nicht kannte und vor allem wirklich auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und schon gar nicht als Oscar-Film, dass er ja ist.
Mhm.
89 für den besten Film ausgezeichnet worden.
Club der Toten Dichter.
Genau, und direkt Fun Fact, auch einer der wenigen Filme, wo der beste Film gewann, aber die Beteiligten, sprich Regie und Co., nicht gewann. Ne, gibt's ja tatsächlich irgendwie nur insgesamt in der ganzen Geschichte irgendwie 8, 9 Fälle, wo das eben nicht so war. Und ja, ist gedreht worden von Bruce Beresford, der hat gar nicht so wirklich viele Kracher gemacht, ne? Also der hat noch diesen, wie heißt der? Der hat noch zwei mit Morgan Freeman auch gemacht, diesen Connection irgendwie, keine Ahnung, mit auch Morgan Freeman und hier mit
ich guck gerade, ich kenne nur Doppelmord.
Ja, genau, den hat er noch gemacht, genau.
Breaker Morant.
So. Ich kenne noch einen mit ihm mit, jetzt hilf mir, Con Air.
Nicolas Cage?
Nee, der andere. John Cusack. John Cusack und Morgan Freeman hat noch einen gemacht. Den kannte ich zumindest vom Hörensagen sehen und so. Aber sonst, ich habe sonst nichts von ihm gesehen. Also er hat jetzt nicht die wirklichen
The Kracher Contract
sonst abgeliefert. Contract, genau. Contract.
Aus 2006. Ja,
den hatte ich zumindest mal auf dem Schirm gehabt. Den kannte ich vom Hörensagen und Trailer und so. Aber ja, jedenfalls, er hat jetzt nicht die stärkste Vita irgendwie, zumindest meiner Wahrnehmung nach. Ich kannte sonst auch nichts von ihm. Und ja, wie gesagt, der Film mit Morgan Freeman hier ja in der Mithauptrolle als Hoke Colburn, aka der Chauffeur, dann mit Jessica Tandy, die man unter anderem noch aus Die Vögel kennt, das heißt, die müsstest du auch mittlerweile dann jetzt kennen, dank des Schaubefehls, die hier die eben die Daisy Worthen spielt, die alte Dame, um die es hier geht. Übrigens die Schauspielerin 94 leider verstorben, dann 5 Jahre nach dem Film. Und als ihr Sohn hier dabei, Dan Aykroyd, als Bully Worthen. Bully, auch ein geiler Vorname. Bully. Ja, worum geht's denn? Ich habe ihr frivolen Text. Ich habe gesagt frivol. Das kam bestimmt jetzt von deinem Film eben. Ich habe ihr einen kleinen Text zum Film. Worum geht es denn in Miss Daisy und ihr Chauffeur? Miss Daisy und ihr Chauffeur erzählt die Geschichte einer alten jüdischen Witwe namens Daisy Worthen und ihre Beziehung zu ihrem afroamerikanischen Chauffeur Hoke. Aus einer anfänglichen reinen Arbeitsbeziehung entwickelt sich in 25 Jahren eine starke Freundschaft zwischen den beiden sehr unterschiedlichen Charakteren in einer Zeit, in der diese Art von Beziehung eigentlich gemieden wurde. Eine Oscar-gekrönte Tragikomödie mit Starbesetzung nach dem gleichnamigen Theaterstück von Alfred Uhry. Ja, also eine Tragödie ist es zum Glück nicht, so schlimm ist es nicht. Eine Tragikomödie ist es. Und ja, wie gerade schon hier auch genannt, es basiert eben auf einem Theaterstück von Alfred Uhry, der eben auch das Drehbuch hier beigesteuert eben hat. Es ist im Grunde 1:1 verfilmt. Und ja, also, wie wir gelernt haben, es geht eben um eine alte Dame hier. Der Film spielt zwischen 1948 und 1973 insgesamt die Zeitspanne. Und wir beginnen eben im Jahr 48 in Atlanta, wo die liebe Daisy eben schon im betagten Alter es schafft, ihren Chrysler, als sie zum Einkaufen fahren will, per Rückwärtsgang in den Graben zu setzen.
Gute Szene.
Sehr gute Szene. Und ja, die Versicherung kündigt darauf ihre Police und ihr Sohn Bully ist stinkig und sagt, hey, sag mal Mutti, wie wär's, wenn du nicht mehr selber fährst? Komm, ich organisiere dir mal einen Chauffeur. Und wie es der Zufall will, beim Aufzug reparieren in seiner Textilfabrikantenfirma, kommt morgen Freeman rein und macht sich direkt beliebt, indem er hilft, den Aufzug zu reparieren. Und ja, sie kommen eben darauf, dass er Fahrer war für einen Richter lange Jahre. Und Bully sagt, hey, sag mal hier, wenn jetzt eh schon da bist, du, ich habe einen Auftrag für dich. Meine Mama soll nicht mehr alleine fahren, beziehungsweise selber fahren. Du bist ihr Chauffeur, fährst zum Einkaufen, fährst zum Friseur, kümmerst dich um sie, top. So weit, so einfach, denkt er zumindest. Was sich aber dann eben herausstellt, recht schnell ist, dass die gute Daisy, der ein bisschen vielleicht artverwandt dann hier mit dem guten Herrn aus aus deinem Film. Sie ist fürchterlich unsympathisch. Sie hat keinen Bock auf Hoke. Sie fühlt sich natürlich bevormundet. Sie ist so, ich möchte jetzt gar nicht sagen, eine typische alte Frau, aber sie hat diesen Charakter, den viele ältere Menschen an den Tag legen, dass sie dann, sobald sie in ein Alter kommen, wo sie nicht mehr alles selber hinbekommen, natürlich dann so ein bisschen ihr Ego gekränkt werden. Das heißt, sie möchte eigentlich keine Hilfe, sie möchte alles noch selber können. Sie hat zwar auch eine Hausbedienstete, wie heißt sie? Ich habe gerade den Namen vergessen.
Ist es inzwischen auch schon länger her, dass ich den gesehen habe?
Ja, ist ja auch nicht so dramatisch, ist jetzt nur eine kleine Nebenrolle. Auf jeden Fall, sie hat eine Hausbedienstete, ebenfalls eine Afroamerikanerin, die eben in so im hilft ihr Anwesen da, was nicht gerade klein ist, zu pflegen. Das lässt sie auch irgendwie mit sich machen und die ist auch schon länger da und das ist anscheinend alles cool. Aber mit dem Hoke hat sie jetzt eben hier ein Problem, weil sie sich dann gerade jetzt in der Situation mit diesem Auto aus der aus der Reaktion da auf ihren kleinen, auf ihr Fauxpas, angegriffen fühlt, natürlich von ihrem Sohn. wie es so sein soll in solchen Filmen. Man muss direkt dazu sagen, um jetzt mal nicht die Story nachzuerzählen komplett, aber ist zumindest so die Außensituation. Das ist die Situation, in der der Film jetzt sich auch im Grunde abspielt in den nächsten 80, sagen wir mal 70 Minuten, bis es dazu kommt, dass Hook bei ihr anfängt als Fahrer. Ich fand den Film insgesamt schon ab da sehr vorhersehbar. Und er spielt sich auch im Grunde dann so aus, wie ich es eigentlich die ganze Zeit erwartet habe. Also das kann man direkt schon mal sagen. Ich finde, der Film hat nicht gerade Überraschungsmomente auf seiner Seite. Er ist insgesamt sehr, sehr seicht, möchte ich mal ihm attestieren. Er geht dann natürlich mit den Thematiken um. Wir leben hier in einer Zeit 48, viele Vorurteile. Afroamerikaner eben noch untergestellt, hier eben in dem Fall jetzt eben die Hausfrau, die hilft, der Chauffeur, das Rollenbild hier, der Rassen war noch getrennt. Und das ist natürlich eine Thematik, die in diesem Film dann eben aufkommt, wie im, muss man natürlich auch hier erwähnen in dem Zuge, wie im sehr ähnlichen Green Book, ne, der ja auch den Oscar bekommen hat mit Mahershala Ali und Viggo Mortensen, der wirklich eine fast 1:1 fast die ähnliche Geschichte erzählt. Nur mit anderen Perspektiven. Und ja, es geht eben darum dann, dass natürlich die beiden sich dann trotzdem nach und nach irgendwie anfreunden, wie eben schon in der Beschreibung gehört. Hoke ist ein sehr liebenswerter, gutherziger Mensch. Er schafft es dann doch irgendwie so ein bisschen ihr verbittertes, kaltes Herz da zu knacken. Und es kommt dann zum Beispiel dazu, dass Hoke ihr offenbart, dass er zum Beispiel nicht lesen kann. Was sie komplett aus allen Wolken fallen lässt, merkt man richtig so, das kann sie sich gar nicht vorstellen, wie kann denn jemand nicht lesen können? Und er sagt dann so, ja, du, ich bin in Verhältnissen aufgewachsen, da gab's es halt nicht, ich habe das nie gelernt und so weiter. Und sie hat dann doch dann irgendwie ein Herz für ihn eben und sie bringt ihm dann zum Beispiel das Lesen bei. Gleichzeitig lehrt er sie so ein bisschen über die Unterdrückung eben der schwarzen Bevölkerung und zeigt ihr das auf, was sie quasi nicht weiß, weil sie es nie gelernt hat, weil sie eben natürlich aus einer weißen, privilegierten, oder sagen wir mal nicht privilegierten, sondern sie erzählt auch im Film dann, dass sie auch eine schwere Zeit hatte, die sich alles selbst erarbeitet hat.
Sie ist halt Jüdin.
Das habe ich ja auch schon gesagt in der Zusammenfassung, ja. Sie ist halt Jüdin und das Gleiche gilt natürlich auch für sie als Rollenbild, denn das merkt man auch gleich am Anfang, als Hoke das erste Mal zum Beispiel ins Haus kommt, sagte direkt so, oh ja, ihnen geht's ja gut hier, ne, und Geld und so, also das Rollenbild hier eben der Jude als sehr reich, als wohlhabend, privilegiert, der Sohn, der Bully, hat, wie gesagt, besitzt diese Textilfabrik, also auch da reinkommt, sagt er so, ja, hier, und die Leute sagen ja über sie, sie sind ja sehr reich und abgehoben und so, das würde ich ja nicht so sehen, und also, deswegen, diese Rollenbilder spielen da hin und her, das ist dann so ein Abtausch, man lernt sich gegenseitig nicht nur menschlich kennen, sondern eben auch die Kultur dahinter und räumt mit Vorurteilen auf oder versucht es zumindest. Und das spielt sich eben dann immer wieder aus zwischen den beiden. Die Akzeptanz wird größer, wie gesagt, bis hin zu, dass sie sich wirklich dann auch anfreunden. Und das, wie gesagt, auf eine Art und Weise, die halt aber trotzdem, wie gesagt, sehr vorhersehbar kommt. Und man muss einfach sagen, dass der Film an sich hätte er gar nicht dieses dann doch kulturelle und politische Thema, wäre er wirklich eine ganz, ganz seichte Geschichte eigentlich. Und es geht dann auch noch so weiter, dass dann es gibt dann einen Anschlag auf eine Synagoge, die mitbekommen, die beiden. Und im gleichen Atemzug wird dann von Hoke quasi darauf hingewiesen, dass das ähnlich ist, wie er es erlebt hat, zum Beispiel mit Überfällen des Ku Klux Klans auf Kirchen der schwarzen Gemeinde. Und auch hier wieder zeigt er eben auf, wie Parallelen auf beiden Seiten entstehen und so weiter. Und bis es da eben dahin führt, dass die Daisy eine Ansprache, einen Vortrag von Martin Luther King besucht, den sie sich anhören möchte. Und da quasi nochmal so ein, da wird dann quasi ihre Augen geöffnet in dem Sinne. Bei der Szene ist, was ich dann krass fand bei der Szene halt, ist einfach, dass Hoke würde natürlich gerne mit rein, weil natürlich als da in dem Sinne Betroffener das gerne natürlich selber sich anhören möchte, was King dazu sagen hat. Er darf aber nicht mit rein, weil er keine Einladung hat und muss als Fahrer eben draußen warten, während sie sich dann eben drinnen diesen Vortrag anschaut persönlich, muss er draußen im Radio das Ganze mitverfolgen. So,
das fand ich eigentlich eine
ganz starke Szene, muss ich sagen. Und danach gibt's eben einen harten Cut und der Film springt, wie eben einfach gesagt, ins Jahr 1973. Ja, beide sind stark gealtert. Ich glaube, Hoke ist dann 85 und sie ist 97. Genau. Sehr viel Zeit vergangen. Und die Miss Daisy hat mittlerweile Demenz, ist im Pflegeheim. Bully verkauft gerade das Haus und Hoke kommt halt in das leere Haus und man sieht halt so, dass nichts mehr da ist. Alles ist schon ausgeräumt. Und die beiden fahren dann, Bully lädt Hoke ein. Er sagt, hier, ich fahre jetzt zu meiner Mutter. Komm doch mit. Und dann fahren sie ins Pflegeheim, besuchen sie eben. Und zum Thanksgiving, glaube ich, ist es. Und ja, Miss Daisy erkennt halt Hoke und er war halt auch länger nicht mehr da. Er sagt so, ja, ich kann ja auch nicht mehr so gut. Und weil, genau, er wird blind, er sieht schlecht und wird auch mittlerweile selbst gefahren. Er fährt nicht mehr, seine Schwiegertochter fährt ihn mittlerweile, wenn er wohin muss und so. Auf jeden Fall, er kommt auch nicht eben so oft mehr raus. Aber sie erkennt ihn und freut sich, naja, wie sie sich freut. Sie zeigt es nicht so richtig, aber man merkt, dass sie sich freut. Und schickt dann auch ihren eigenen Sohn weg und sagt so, komm hier, geh mal die Krankenschwester bezirzen, das machst du ja eh immer. Und lass dich mal hier in Ruhe. Und du merkst halt so, sie hat also einen viel stärkeren Bund auch jetzt zu Hoke über die Jahre aufgebaut als zu ihrem Sohn eigentlich. Und dann gibt's halt in der Endszene nochmal, und dann sprechen sie auch miteinander und Hoke füttert sie dann mit Kuchen und ja, und der Freundschaftsbund wird dann so quasi im Raum stehen gelassen und damit endet dann auch der Film. Deswegen, der Film ist wirklich, ich spreche es nochmal runter, ich fand den Film wirklich an sich sehr schön. Er erzählt eine tolle Geschichte, er ist natürlich toll gespielt, die Besetzung ist stark, gerade Morgan Freeman macht das großartig, aber auch eben die Miss Daisy, ja, hier die Jessica Tandy macht das fantastisch. Wie gesagt, ist ein fürchterlich unsympathischer Charakter bis zu einem gewissen Punkt und eigentlich bleibt sie bis zum Schluss so ein kleiner Drache. Aber auch sie hat eben einfach ihre positiven Seiten. Du merkst auch über ihr, was ich immer schön fand, du merkst immer, wenn es bei ihr so Klick macht und sie so Stück für Stück sich eben öffnet und auch Dinge einfach dazulernt, noch in ihrem Alter trotzdem, und das akzeptiert und auch dann was geben will gleichzeitig. So, dass dieses Zwischenspiel zwischen den beiden, das hat mir schon gut gefallen, auf jeden Fall. Das war echt stark. Ich finde trotzdem, der Film bleibt eben auch mit diesen ganzen Positionen und Eindrücken und Zeitgeschehen, bleibt der insgesamt trotzdem sehr seicht. Also er behandelt dieses ganze Thema wirklich auf einer schon sehr natürlich mainstreamig, trotzdem auf irgendwie Unterhaltung ausgelegten Ebene, die mir da so ein bisschen, mir haben so ein bisschen die Ecken und Kanten dann doch gefehlt. Und wie gesagt, es ist halt einfach komplett vorhersehbar. Also du kannst, es ist schon trotz der Thematiken irgendwie ein Feel-Good-Movie natürlich, weil er hat es ist ein bisschen fast wie du es beschrieben hast, so als Sonntagsfilm, hier vielleicht eher ein Samstagsfilm, sag ich mal. Er hat diesen, man kommt vor dem Fernseher zusammen und guckt sich einen Film an, Vibe, einfach so ein Hollywood-Kino-Feeling. Und das ist halt alles irgendwie, es geht gut runter, trotz der Thematik. Es wird nie zu schwer, es wird nie zu dramatisch, es wird nie zu unangenehm. Und ich muss nicht sagen, dass ein Film das haben muss. Aber ich fand, also für meinen Geschmack war es noch ein bisschen zu oberflächlich, sag ich mal. Diese ganze, wie die Thematik damit verarbeitet wird.
Eben, gerade für die Thematik fehlt halt, es ist halt dieses typische Show-Don't-Tell-Ding. Mhm. Und es wird halt immer nur irgendwie angedeutet. Das wirklich krasseste ist halt das, wo sie in Alabama sind und von zwei Polizisten angehalten werden. Und die Szene ist innerhalb von wie vielen Sekunden vorbei?
Ach, die habe ich ganz vergessen. Ja, die dauert 20 Sekunden.
Und das ist es ist das Spannungshighlight des Films.
Genau, und so eine Szene hat nämlich auch Green Book und die ist viel besser. So eine Szene, genau so eine Szene hatte ich auch Green Book.
Ich habe Green Book nicht geguckt.
Hast nicht geguckt? Okay. Weil nee. Es ist, du musst mal Green Book gucken. Es ist wirklich die Blaupause. Ich meine, das haben sie ihm ja auch mit attestiert damals. Es ist wirklich fast dieselbe Geschichte. Und die haben, es ist genau so eine Szene drin, wo eben Polizei hält an und ne, der Afroamerikaner ist Fahrer und hier und da. Der Afroamerikaner quasi wird gefahren und die Polizisten da fragen das halt sofort so, hä, der muss der nicht fahren und hier und so. Und das meine ich halt. Und die Szene in Green Book ist richtig intensiv. Und die hier bei Miss Daisy, wie gerade gesagt, ich hab's schon verdrängt, weil sie wirklich super kurz ist und gar nicht dieses Ausmaß hat, was es eigentlich bedeutet in dem Moment, ja. Ja, absolut. Also deswegen, das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt am Film, dass er diese ganzen eigentlich sehr schweren und wichtigen Punkte sehr überspielt mit dem Hollywoodesken, mit der, also die Freundschaft steht über diesen Messages. Aber wenn du diese Messages meiner Meinung nach einbringst, dann solltest du sie auch vernünftig einbinden und auserzählen. Das macht der Film halt in dem Sinne nicht. So, das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt an dem Ganzen. Ansonsten kannst du ihn fast nicht angreifen, weil er sehr glatt ist. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Der ist einfach, der geht halt runter, den kannst du wieder gut gucken, trotz der Schwere so irgendwie, die er eigentlich vermitteln sollte irgendwie, oder zumindest der Wichtigkeit in seinen Details. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, guckst du eigentlich einen Film, du weißt eigentlich ganz schon, was passieren wird. Es passiert genau so, es ist irgendwie ganz schön und ganz nett und wohlig auch irgendwie. Aber die Frage, du fragst trotzdem manchmal so, sollte es gerade wohlig sein oder ne, wo irgendwas ist da doch unter der Oberfläche so. Und ja, am Ende, saß ich halt bei den Credits und war so, ja, okay, das war nett. Das war nett, aber nehme ich daraus jetzt was mit? Nein.
Nein. Rassismus ist doof.
Ja, also klar, natürlich, wie gesagt, aber das weiß ich halt, ne? Also der Film gibt dir nichts mit so richtig, was du jetzt zum Nachdenken hättest oder was dir irgendwie noch was die Augen geöffnet hat. Nee, es geht schon mehr um die, es geht der Fokus in die Charaktere und die der Bund zwischen den beiden. Das ist auch okay, das ist super auserzählt. Das kannst du auch machen, wie gesagt, auch wenn es jetzt keine Überraschungen groß bietet so, aber das ist halt wirklich gut gespielt, das ist nett, es ist seicht und es geht gut rein. Von daher mehr habe ich zu dem Film tatsächlich auch nicht zu sagen, weil er mir auch nachträglich, wie gesagt, jetzt nicht irgendwie was unterbreitet hat, sage ich mal, oder mich jetzt irgendwo nachdenken lässt. Von daher, ich habe den jetzt gesehen. War ich unterhalten? Ja. Bereue ich das? Nein. Empfehle ich den? Ja, auch sogar ja eigentlich. Also wer gerade so auf, wie gesagt, dieses typische Hollywood-Kino steht, gerade wer Morgan Freeman mag, ist fantastisch, wie gesagt, hier. Kann man auf jeden Fall gucken. Habe ich bei Netflix geguckt? Bei Netflix ist auch, ich glaube, der ist sogar bei beiden drin. Ich glaube, der ist sogar bei Prime und Netflix gerade zum Streamen.
Ja, okay.
Kann man also gerade, wer die beiden, eins von den beiden angeboten hat, kann man gerade in Anführungszeichen for free mitnehmen im Stream. Und dafür geht der auf jeden Fall. Wer gerade auch so auf Oscar-Film-Komplettierung irgendwie aus ist, gibt's hier auch.
Ein typisches Hobby.
Ja, ich meine, hallo, wir sprechen hier Filmfans an, da gibt's sicherlich ein paar. Gibt's ja doch ein paar Leute, die das gerne abhaken. Ich wusste es ja noch nicht mal am Anfang. Ich hatte nicht mal auf dem Schirm, dass der Oscar gewonnen hatte. Von daher, also wer da auch irgendwie drauf aus ist, so diese großen Oscar-Filme alle mal zu sehen und den noch nicht kennt, nimmt den mit, habt eine kurzweilige gute Zeit, aber erwartet eben jetzt nichts, erwartet nichts groundbreaking Mäßiges, was euch irgendwie nachhaltig beeinflusst oder da gar irgendwelche Thematiken besonders gut aufgreift, die andere Filme nicht schon besser aufgegriffen haben. Das ist eigentlich mein Schlussplädoyer.
Und jetzt mal Hand auf Herz. Wen fandst du besser? Miss Daisy oder Club der Toten Dichter?
Das ist jetzt schwer. Nein, Quatsch. Club der Toten Dichter. Fakt. Ist einfach der viel intensivere, tiefgehendere Film. Und ich glaube, genau das war das Problem damals. Es war der Academy wahrscheinlich zu viel, zu deep. das ist ja die Blaupause für Leute ins Kino locken. Das ist genau der Film, den du, und das ist gar nicht despektierlich gemeint, das hier ist der Film, den du der breiten Masse verkaufen kannst als schöner Film. Ist einfach so. Der geht gut rein, der geht runter, auch wie Butter quasi, trotz der Thematiken. Das ist leider in Anführungszeichen, das ist so Oscar-Material, sag ich mal. Club der Toten Dichter, so toll er ist, so toll er gespielt ist, so tiefgreifend er ist, so aufwühlend, war wahrscheinlich damals für die Academy viel zu speziell schon fast, oder zu aufwühlend, ja. Ich kann mir die Entscheidung, wie es gefallen ist, schon echt vorstellen, ja. Leider, ja. Aber gut, ich gönn's ihm natürlich trotzdem. Will die allen Beteiligten gar nicht ihr irgendwas absprechen. So, ist trotzdem ein guter Film, aber im Vergleich ist Dichter da ganz, ganz klar weit vorn. Ja.
Immerhin fühle ich mich jetzt bestätigt. Danke.
Sehr gern. Dann, wären wir schon durch für heute. Mit diesen zwei Filmen. Und ja, hast du was vorbereitet?
Natürlich.
Sehr gut.
Ich habe dich ja mit Ausnahme von Fallen jetzt in letzter Zeit sehr häufig in den 80ern gelassen. Und ich finde, da bleiben wir auch. Und ich war sehr überrascht, dass der Film auf deiner Watchlist ist. Ein Ding, was bei ganz, 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 ganz vielen, glaube ich, viel zur, ich möchte nicht Erziehung sagen, beigetragen hat. Aber ein Film, der den Geschmack vieler Leute geprägt hat. Ich habe den auch erst letztes oder vorletztes Jahr zum ersten Mal gesehen. Dementsprechend, vielleicht gucken wir den noch mal zusammen irgendwie bei einer Netflix-Watch-Party oder sowas. Mal schauen. Ich schicke dir das mal eben in dem. Funktioniert das hier überhaupt? Damit.
Ja, es gibt Chat in Skype.
Ja, aber er will gerade. Ich hatte es eigentlich schon. Ich hatte das Bild schon kopiert.
Ach so.
Nochmal.
Jetzt bin ich gespannt.
Das Schöne ist, wenn ich deine Netflix, normalerweise scrolle ich immer deinen Dings da durch, deinen Letterboxd-Account und versuche irgendwas zu finden, was du noch nicht kennst. Ach, fuck it, dann speichere ich das Bild kurz. Aber dieses Mal habe ich einfach den Film angemacht und habe geguckt, ob du, und er hat mir direkt angezeigt, dass er bei dir auf der Watchlist ist. Das heißt, das war gar nicht so das Problem. Und verdammte Axt, wo hat er das jetzt hingepackt? Hast du sonst schon was vorbereitet,
Joach? Ich hab schon was.
Ja, okay. Warte. Ich habe jetzt so viel geredet und ich habe es jetzt endlich gefunden. So. Und solange er hochlegt, möchte ich einmal kurz singen. Don't you forget about me. Don't you.
Ja, nee, hab ich noch nicht gesehen und war auch nicht im Savoy, weil ich nicht konnte, als er da lief letztes Jahr. Breakfast Club. Tatsächlich mit hier, ich meine, wir hatten ja auch Ferris Bueller und Co.
Genau.
Das ist genau diese Riege, die ich eben bisher immer ausgelassen habe, aus welchen Gründen auch immer. Freue mich drauf. Endlich. dafür haben wir diesen Podcast gegründet, mein Freund. Genau eben. Dafür. Ja, freue mich drauf.
Und jetzt kriege ich hier dir irgendwelche spanischen Horrorfilme aus den 60ern.
40ern? Nein, Quatsch.
Ah.
Ich habe gerade wieder einen Film geguckt. Den ich lange nicht gesehen habe. Sehr lange. Fast 20 Jahre nicht mehr. Und mir ist wieder aufgefallen, wie gut er ist.
Also als du 50 warst.
Oh, wow. Und ich bin sehr gespannt, ob du das Gleiche jetzt, wenn du ihn zum ersten Mal siehst. Wobei, also ich hatte auch schon einiges vergessen, aber als ich ihn gesehen habe, kam sehr viel wieder hoch und wusste auch wieder genau, warum er den Status hat oder warum er recht beliebt ist und warum ich ihn auch damals sehr mochte. Und ich bin sehr gespannt, was du sagen wirst, wenn du jetzt zum ersten Mal diesen Film sehen wirst.
Ah, passend zur Ankündigung. Ich darf mir angucken Demolition Man mit Stallone, yes, und Wesley Snipes.
Ja.
Interessanterweise, ich kenne Ausschnitte, weil ich irgendwann mal im Fernsehen reingesappt habe, aber nie ganz gesehen.
Ich glaube, so geht's vielen bei dem Film, die ihn noch nicht gesehen haben. Weil der lief früher in den 90ern und so, lief der rauf und runter und auch noch in den 2000ern, glaube ich, auch noch Anfang der 2000er.
Ja.
Und ich hatte den locker halt auch jetzt seit echt bestimmt Anfang der 2000er nicht mehr gesehen. Und deswegen, ich hatte mir jetzt auf iTunes nochmal gekauft für 3 €. Da konnte ich nicht Nein sagen und habe jetzt nochmal geguckt gehabt vor ein, zwei Wochen jetzt in der Quarantäne und war wieder sehr angetan, ja. Ist ein alte Schule Actionbrett. Bin sehr gespannt. Aber eben, er ist eine Zukunftsvision. Jetzt Spoiler. Und es ist so lustig, wenn du vergleichst die Zukunftsvision mit der jetzigen Zeit gerade. Das ist fantastisch.
War ja schon bei Robocop sehr, sehr lustig. Den ich
genau.
Auch letztes oder vorletztes Jahr lief er im Savoy.
Ja.
Da habe ich den auch das erste Mal gesehen. Ganz großartig.
Ist immer toll, wenn du jetzt so langsam wenn sich jetzt die Zeiten nähern, in denen diese Sci-Fi-Filme aus den alten Zeiten spielen und wenn man halt vergleicht, wie man dachte, die Welt wird und wie sie jetzt gerade dabei ist zu werden, das ist, ja.
Hey, 2001, Odyssee im Weltraum.
Ja.
Nicht ganz.
Deswegen, Demolition Man ist da auch sehr vorne dabei, was ja nicht ganz ins Schwarze angeht. Ja, bin sehr gespannt.
Ja, geil, das wird
Comedy und Action.
Ist es nicht so eine absurde Kombi, wie wir sie sonst hier haben?
Nee, das geht tatsächlich. Also ist jetzt nicht komplett off. Ja, da hatten wir schon deutlich Obscures, das ist wahr.
Aber ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall. Ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das ist ein Film, wo ich sage, ja, geil, richtig Bock drauf. Mhm. Aber auf jeden Fall
vielleicht,
spannend.
Vielleicht überrascht er dich ja positiv.
So wie Anaconda oder sowas.
Ja, Anaconda kann ihn überraschen. Streamt übrigens leider nicht auf den gängigen Plattformen. Müsstest du wahrscheinlich leihen für.
Ja, ich habe schon geguckt. Obolus. Fällt mir gerade ein. Ich suche gerade mal spontan bei Letterboxd. Hast du schon mal 2001 gesehen? Ja, hast du.
Ja.
Ah, verdammt. Das wäre noch mal so ein richtig abgefuckter Film für einen Schaubefehl, ey.
Ja, den kenne ich. Den habe ich mir auch noch mal in der 4K UHD noch mal geholt letztes Jahr. Ja.
Das ist nicht unbedingt ein Film, der in meine Filmsammlung wandern muss.
Ah, doch, Kubrick muss schon im Regal stehen. Auch wenn man sie nur alle Jubiläare mal gucken kann, aber
dafür habe ich Clockwork Orange als einen meiner Lieblingsfilme.
Zu Recht.
Ja.
Nun gut. Na gut, dann haben wir's für heute. Also, wir sind wieder da, jetzt wieder regelmäßig. Wenn das Internet hält, wir drücken alle Daumen.
Aber gerade parallel lädt was auf der PlayStation runter und es hat alles gehalten. Also ich bin eine gute Sache, guter Dinge.
Sehr gut, das wird vom Feinsten. Gut, dann verabschieden wir uns für diese Woche. Wir gucken Filme, ihr guckt auch Filme. Vielleicht die wir euch heute vorgestellt haben, wenn ihr Bock drauf habt. Und ansonsten, ja, hören wir uns dann wieder in 2 Wochen mit Breakfast Club und Demolition Man.
Auf jeden Fall. Und ja, wir hoffen, dass es euch allen gut geht da draußen in dieser sehr, sehr merkwürdigen und manchmal auch unheimlichen Zeit. Ich musste mich in letzter Zeit sehr häufig mit Verschwörungstheorien auseinandersetzen.
Ja, das ist gerade alles nicht so spaßig, das stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall, wir hoffen, dass ihr alle gesund seid und bleibt und euch die ganze Pandemie Mist euch nicht irgendwie persönlich irgendwie getroffen hat, sei es jobtechnisch oder eben gesundheitstechnisch. Deswegen bleibt wohl auf, liebe Hörer.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
It's a hot corn, cool corn, bring along a damage on a hot corn, cool corn, bring along a damage on a hot corn, cool corn, bring along a damage on a farewell, Uncle Bill, see you in the morning, yes, sir.